2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schmega kotzt. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Dienstag, den 7. April 2026. Es ist fast genau 19.10 Uhr. Ich habe gerade noch überlegt, ob wir noch ein bisschen weiter quatschen, damit ich hier genau zur perfekten Uhrzeit in die Anmoderation starte. Aber wir fangen einfach mal an. Ihr hört den Melanton nach dem Auswärtsspiel am Ostersonntag beim 1. FC Union Berlin. Bekanntermaßen Punkteteilung 1:1 nach dem Traumtor von Matthias Pereira-Lasch. In der 25. Minute per Volley kann dann Ilic für Union in der 52. Minute nach Eckball noch auf 1:1 stellen. Dabei bleibt es dann auch. Unter anderem darüber wollen wir heute Abend sprechen. Ich bin Yannick und wie angekündigt ist die Steffi bei mir. Moin.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Du warst ja in der Saisonvorschau zu Gast.
Genau.
Wer die nicht gehört hat, stell dich doch trotzdem nochmal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum reden wir beide heute Abend über Union Berlin?
Wir reden miteinander, weil wir einfach gerne miteinander reden, Yannick.
Das stimmt soweit.
Ich podcaste sonst beim Textilvergehen, also podcaste auch einfach schon ziemlich lange über Union Berlin und habe, als ich dazu noch Zeit hatte, fotografiert und geschrieben und ganz viel um Union drumherum gemacht, geschrieben, erzählt und das so in Bildern begleitet. Jetzt gehe ich tatsächlich einfach nur noch zum Fußball und gucke mir das an. Ich habe eine Dauerkarte für die Männer, ich habe eine Dauerkarte für die Frauen. Ich sehe einfach eine ganze Menge Union. So, ich glaube, wenn das als Expertise reicht, mehr habe ich nicht.
Alles gut, also auch die Erklärung vielleicht, weshalb man dann andere Projekte ein bisschen hinten anstellen musste, damit man jetzt zu so 2 Profiteams ins Stadion gehen kann.
Das ist ganz schön heftig, ehrlicherweise.
Umso schöner, dass du heute Abend Zeit gefunden hast. Und ich würde die Saisonvorschau ein bisschen als Anlass nehmen, um mal so ein Zwischenfazit zu ziehen. Du hast im Sommer unter anderem gesagt, die Saison wird wie der erste Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes. Ihr jagt so ein bisschen hinterher, ab und zu fliegt euch was um die Ohren. Und auch die Hoffnung, dass Steffen Baumgart euch möglichst lange erhalten bleibt, war rauszuhören. Wie fällt aktuell dein Fazit nach dem 28. Spieltag aus? Und wenn du magst, kannst du ja auch schon die Partie vom vergangenen Sonntag ein bisschen mit reinnehmen.
Also ich glaube, dass ich da ganz schön recht hatte, wo ich so drüber nachdenke. Also Jäger des verlorenen Schatzes auf jeden Fall. Ich finde, es ist eine sehr, sehr durchwachsene Saison geworden und hin und wieder fliegt uns was zu, überraschenderweise dann bei so Teams wie Freiburg oder Leverkusen. So, das ist halt wirklich völlig so, was da passiert. Und dafür verlieren wir einfach gerne mal da, wo es nicht nötig wäre oder spielen gut und verlieren trotzdem in der letzten Minute der Nachspielzeit. Also es ist tatsächlich eine sehr anstrengende Saison. Ich finde, wir stehen ziemlich gut in der Tabelle und trotzdem fühlt es sich nicht so an, weil ich das Gefühl habe, wir spielen eigentlich die ganze Zeit gegen den Abstieg und wir haben eine echt nicht so gute Rückrunde gespielt. Ich glaube, weniger Tore in der Rückrunde geschossen als ihr. Also das ist tatsächlich eher gar nicht mal so unterhaltsam und trotzdem, also das ist so das Erwartbare und es ist irgendwie auch okay. Also ich bin schon mal lieber ins Stadion gegangen und auch mit mehr Vorfreude. Und ich gehe jetzt seltener optimistisch ins Stadion, es sei denn, ich gehe halt zu den Frauen. Und Steffen Baumgart ist schon verlängert. Also das heißt, es sieht doch so aus, als wenn wir einander noch eine Weile erhalten bleiben. Also das ist einfach okay, so.
Und wie passt da jetzt das Spiel vom letzten Sonntag in diese Erzählung?
Ja, das ist auch so ein Spiel, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, ehrlicherweise, also von unserer Seite schlimmer vorgestellt, weil wir gerne mal so in Momenten, wo du denkst, da musst du eigentlich punkten, auch das direkt verlieren. So, meine Podcast-Kolleginnen und Kollegen haben mir gesagt, nein, Steffi, auf gar keinen Fall. Wir haben nie gezweifelt. Mir ging das tatsächlich anders und als wir das erste Tor gekriegt haben, also als wir Gegentor gekriegt haben, dachte ich, oh nee, geht jetzt schon wieder los. Ich hatte schon gleich keine Lust mehr. Also ich hatte wirklich, es war so, von eurer Seite wirklich Traumtor, ja, muss man einfach mal neidlos anerkennen. Das war schon sehr in Ordnung. Und das hat mich so richtig, also das hat mich echt geknickt, wa? Ich konnte schon ja nicht mehr meckern, weil ich dachte so, ach, ist alt wie immer. Aber das ist am Ende halt eine doch irgendwie ganz glückliche Punkteteilung geworden, mit der ich auch total einverstanden bin. Also nach dem Spielverlauf war das einfach völlig in Ordnung und es ist halt so dieses mühsame Wissen, uns hätte einfach mal ein Sieg gereicht, um zu sagen, okay, wir sind aus dem Gröbsten raus. Es wäre so schön gewesen. Und diese Vorlagen verwandeln wir aber nie. Und das hat mich dann halt schon wieder geärgert. Also das ist halt so dieses Auf und Ab mit einer leichten Tendenz nach unten. Ich glaube, für euch war es ein wichtiger Punkt. Aber für uns irgendwie auch tatsächlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, diesen Befreiungsschlag haben sich ja einige Teams letzten Spieltag erhofft. Looking at you, Köln und auch hier der Stadtnachbar. Die haben ja beide auch nur gepunktet, was natürlich dann für St. Pauli aus meiner persönlichen Sicht halt wieder gut ist, dass man ein bisschen als Gewinner aus diesem Spieltag im Abstiegskampf oder im direkten Abstiegskampf hervorgeht, weil man ja zumindest nochmal einen Punkt mehr auf Wolfsburg gut machen konnte. Klar. Aber ja, ihr habt jetzt 32 Punkte. Ich habe geguckt, als wir im Sommer gesprochen hatten und Fazit der vergangenen Saison gezogen, habt ihr 10 Siege und 10 Unentschieden. Also da fehlen jetzt noch jeweils 2 aus den letzten 6 Spielen, die noch vor uns liegen. Von daher seid ihr da ja, wenn man jetzt die vergangene Spielzeit als Gradmesser nimmt, eigentlich ganz gut auf Kurs. Du hast mir aber unmittelbar als nach dem Spiel, als wir dann geschrieben haben, so worüber wir sprechen, da warst du mit dem Spielkonzept nicht ganz zufrieden. Magst du das noch ein bisschen ausführen?
Also mir wurden gestern echt ein bisschen die Ohren lang gezogen. Ich bin unzufrieden damit, wie das momentan bei uns aussieht. Es gibt eine Sache, die cool ist und die gestern auch da war, die am Sonntag auch da war und wo ich sage, doch stimmt, da war ich ungerecht. Ich mag Thiago Leite sehr gerne und wenn der da ist, siehst du, dass unsere Abwehr einfach stabiler steht und einfach eine vernünftige, gute Abwehr ist. Und wenn der nicht da ist, dann sieht es halt sofort unordentlich aus und dann passieren immer zu schlimme Dinge. Und das war am Sonntag tatsächlich ja nicht so. Ich habe so das Gefühl, das ist alles sehr unpräzise und ich kann diese Kopfball, huch, der Ball ist weg. Ich kann es nicht mehr sehen, wirklich. Ich finde einfach, es macht keinen Spaß, weil es einfach alles so ungenau ist und du einfach immer denkst, was machen die denn da? Und manchmal ist es auch so was wie, du hast die richtigen Spieler, aber niemand spielt sie an. Oder es ist alles so, es fühlt sich einfach so unrund an. Doch, die Mannschaft kann defensiv. Und theoretisch könnte die auch offensiv. Ich weiß aber wirklich nicht, woran es da klemmt. Wir sind nicht ein Verein, der sich irgendwie einen irre guten Stürmer leisten kann. Und wir haben halt davor immer mal wieder richtig Glück gehabt mit so Maschinen wie Geraldo Becker oder so. Wisst ihr, wir haben halt immer auch Leute gehabt, die sich so nahtlos gefügt hat, die niemand auf dem Zettel hatte und die dann einfach krass gut und dann sehr schnell weg waren. Das fehlt momentan. Wir haben aber insgesamt tatsächlich einen starken Kader. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser an sich wirklich starke Kader nicht alle zeigt, was er kann. Du siehst immer mal, in den guten Spielen siehst du immer, was möglich wäre. Und dann musst du dir aber wieder 3 Spiele lang angucken, was passiert, wenn es nicht funktioniert. Und mir fehlt da so eine Art Kontinuität. Mir fehlt da, ich habe Verlässlichkeit genannt. Ich weiß, dass Fußball immer Risiko ist und dass es auch ganz unlustig wäre, wenn nicht mal was Außergewöhnliches passieren würde oder wenn immer nur das Erwartbare passieren würde. Dann müssten wir das alle nicht mehr gucken. Mir fehlt ehrlicherweise so ein bisschen die zerstörerische Langeweile, die wir bei Urs Fischer hatten. Mir fehlen diese ruhigen Momente. Ich habe das Gefühl, das flippert dann schön und ich kann damit nicht gut umgehen. Also ich kann mit dem, wie gerade gespielt wird, einfach nicht viel anfangen. Und es ist tatsächlich immer noch defensiv stark. Das wäre Quatsch, das abzustreiten. Aber es strahlt nicht mehr diese Ruhe und Sicherheit aus, die es mal hatte. Und es passiert mir viel zu wenig nach vorne.
Den letzten Halbsatz teile ich auch aus braun-weißer Sicht. Gerade wenn man sich die zweite Halbzeit anguckt, das war ja wirklich, dann da kam ja von uns gar nichts mehr. Wenn wir jetzt einfach das ganze Spiel mal so ein bisschen als Ganzes zusammenfassen. Ja, eigentlich hätte man ja denken können, okay, ich hatte, glaube ich, im Gespräch mit Nadi auch gesagt, also es ist wahrscheinlich 0-0 oder 1-1, von daher hatte ich in dem Fall recht. Hätte mir aber auch natürlich mehr gewünscht, aber da würde ich dir beipflichten, eigentlich ist es ein Punkt, mit dem beide ganz gut leben können. Ne?
Ja, das ist schon wirklich in Ordnung. Und ich habe zum Beispiel auch erst so in den Hinterher-Interviews das von eurer Seite, und ich könnte jetzt nicht sagen, ich glaube, das ist der Trainer, aber ich bin mir aber gar nicht sicher, der gesagt hat, dass das wirklich super unangenehm ist, gegen Union zu spielen. Ich hatte teilweise eben überhaupt ja nicht den Eindruck, sondern da empfand ich uns als gar nicht so, also halt selten zwingend, wisst ihr, und auch halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, in der zweiten Halbzeit, da konnte ich das nachvollziehen, die war wirklich von Union stärker, aber es fing an halt irgendwie mit guten 10 Minuten und dann ist einfach sehr lange nicht so wirklich was passiert, also so, das war so, das lief so vor sich hin und das fand ich wirklich schrecklich. Ich finde ja immer, wenn Fußballspiele, ja, Tore fetzen, aber ich kann auch einen guten Zweikampf schätzen, wisst ihr? Also ich kann halt einfach auch ein Match, bei dem sich jeder reinhaut, total schätzen. Das mag ich. Und das habe ich aber alle so nie gesehen. Die zweite Hälfte war giftiger, die war lebendiger und da hat mir einfach mehr drin gesteckt. Das ist schon in Ordnung. Aber ich habe das tatsächlich so, ich dachte so, echt, so sehen die uns? Krass. Das war überhaupt nie mein Eindruck.
Hauke Wahl hatte auch nach dem Spiel gesagt, ja, also dieses relativ simple Spiel, wie ihr es ja spielt, also viele lange Bälle nach vorne und so, ja. Das müsste man seiner Ansicht nach auch erstmal so spielen. am Ende kann man da ja einfach auch dann so weit erstmal zufrieden sein. Wie gesagt, ihr seid auf dem besten Weg. 6 Spiele sind noch, sind noch 18 Punkte zu vergeben. Kann man sich da ja doch durchaus schon vor dem letzten Spieltag endgültig aus dem Abstiegskampf, um den du dich so sorgst, verabschieden.
Ja, aber wir haben halt einfach auch immer schon ein bisschen doller gekratzt dran, als mir das so recht wäre. Und ich habe halt wirklich, ich habe mir eine langweilige Saison gewünscht, wisst ihr? Ich habe mir eine wirklich sehr langweilige Saison gewünscht. Und das ist nicht in der Form eingetroffen, wie ich dachte. Und ich finde übrigens, einfach spielen, das hört sich immer so an, als wäre das total leicht, aber das ist natürlich trotzdem kraftaufwendig. Ich finde das eigentlich was Gutes. Also ich habe da gar nichts gegen. Wenn man das irgendwie präzise auf dem Rasen kriegt, ist alles gut damit. Ja, also das finde ich wirklich auch völlig in Ordnung, einfach die Sachen zu machen, in denen man gut ist oder die man gut hinbekommt. Aber manchmal wäre es schon schön, du könntest irgendwie auch ein bisschen, weil zum Beispiel wir haben Spieler, die schnell sind. So, Derek Queen ist schnell. Aber er bräuchte halt auch mal, müsste auch mal vor das Tor kommen. So, das sind so Sachen, weißt du, wo du immer denkst, so, ich sehe schon, was die Idee war, ich verstehe schon, wie das all gemeint ist, aber ja, mir fehlt halt ein bisschen so das dazu passende Ergebnis. Aber ja, ey, das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau, weil ich habe halt einfach geguckt und habe gedacht, so, uns geht's eigentlich nicht so richtig doll schlecht, wenn ich drüber nachdenke. Ich kann nicht sagen, woher diese ganze Unzufriedenheit bei mir so rührt. Aber es geht mir die ganze Saison schon so. Ich bin etwas verunsichert, so.
Ja gut, wie gesagt, es ist noch nicht alles entschieden. Es gibt ja noch einige Spiele zu spielen und ja, wenn man dann ja so zwei unterschiedliche Halbzeiten sieht. Ich glaube, Tim hatte in seiner Analyse geschrieben, dass so die 20. bis 40. gehörte so dem FC St. Pauli.
Ja.
Und dann hätte man hoffen können, dass es dann nach Wiederanpfiff so weitergeht. Aber da habt ihr ja relativ schnell dann eure Effektivität, die ich schon angesprochen habe, nach Standards zumindest, ist sie ja existent, habt ihr hier genutzt. Euer Trainer hat sich auch zufrieden gezeigt. Gut, ist immer die Frage, was er vor den Mikros sagt und was dann intern noch so kommuniziert wird. Aber der hat sich eigentlich auch ganz zufrieden gezeigt mit eurem Spiel. Und wir haben jetzt schon öfter gesagt, dass es eigentlich am Ende dann auch so in Ordnung geht. Haben wir denn zum Geschehen auf dem Rasen noch irgendwas vergessen aus deiner Sicht?
Naja, ich würde vermuten, dass du vielleicht über eine gelb-rote Karte reden möchtest.
Möchte? Ist zu viel?
Ja, das gibt im Moment, wo du denkst, ey, niemand möchte, dass dieses Spiel weitergeht. Kannst du bitte abpfeifen? Also ich habe mich erst gewundert, dass die Nachspielzeit so verhältnismäßig kurz bemessen war. Also das hat mich überrascht. Ich bin nicht, dass ich irgendwie, ich stehe nicht auf 10 Minuten Nachspielzeit, ja, aber das hat mich tatsächlich überrascht. Und dann ist es aber auch so der Moment, wo du denkst so, oh, hier macht man jetzt manche Sachen vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, dass tatsächlich die beiden gelben Karten von Jackson Irvine, die waren schon auch beide verdient. Ja, leider, ja. Also es waren schon noch einfach beide gelbe Karten. So, das ist halt irgendwie unglücklich. Das ist halt total doof, wenn so manche Sachen so in der Nachspielzeit, die man auch einfach mal, wo du einfach denkst so, ey, pfeif ab den Scheiß gut jetzt. Und ja, kannst du natürlich nicht machen, ist mir auch klar. Aber das fand ich tatsächlich irgendwie doof, weil das dir so auf den letzten, in den letzten Momenten doch noch irgendwie so was Ungutes mitgibt. Da ärgert man sich nochmal extra. Also ich jetzt nicht, aber es war so was, wo ich dachte so, boah, wie unnötig eigentlich.
Hätte es auf jeden Fall nicht auch noch gebraucht. So, also der schlimmer wäre eigentlich nur gewesen, ihr hättet in der Nachspielzeit noch irgendwie den 2-1-Siegtreffer gemacht. Dann wäre es wirklich ein gebrauchter Tag gewesen. Aber es ist ärgerlich, weiß er wahrscheinlich selber am besten, dass das blöd war. Ich sag mal so, in Fankreisen ist er ja sowohl sportlich als auch neben dem Platz durchaus umstritten seit einiger Zeit. Aber die Mannschaft schwört halt drauf, dass wenn er auf dem Platz ist, dass das ein ganz anderes Spiel ist oder dass er dem Spiel auf jeden Fall viel geben kann mit seiner Präsenz, mit seinen Ansagen. Von daher aus sportlicher Perspektive sicherlich nicht so gut, dass das jetzt ausgerechnet im Spiel gegen die Bayern passiert. Wir hatten ja so ein bisschen gehofft, es könnte ein Bonusspiel sein, aber aufgrund der Tabellensituation, gut, wir können immerhin nicht von 16 abrutschen. Danke Wolfsburg. Aber wäre halt, glaube ich, ganz gut gewesen, wenn er in so einem Spiel gegen so eine Top-Mannschaft da auch mit hätte mitmischen können.
Ja, das ist halt anstrengend, ne? Also vor allem, also das, jedes Spiel ist anstrengend. Das jetzt war jetzt gerade ein total doofer Satz, aber sowas, wo man immer mit noch mal mehr Respekt trainiert und noch mal mehr gefordert ist und eigentlich noch weniger Hoffnung hat. Und da bräuchtest du halt schon auch jemanden auf dem Platz, der dafür sorgt, dass du nicht untergehst. Also, dass du auch mental nicht untergehst. Aber gut, it is, what it is.
Ich denke auch. Dann machen wir da mal einen Haken hinter und gucken uns, wie angekündigt, auch das Drumherum ein bisschen an. Es gab ja auf vielleicht auf dem Platz nicht immer so unbedingt in phasenweise nicht so viel zu sehen, aber auf den Rängen umso mehr. Ging direkt schon los, als ich ins Stadion reinkam, hing vor der Heimkurve, also der Waldseite, das Banner Gleiches Recht für alle und gegen Einschränkungen an der Alten Försterei. Du hast mir gesagt, das hing schon häufiger und es bezieht sich eventuell auf den Umgang mit Gästefans, richtig?
Also ich meine, dass es tatsächlich so circa 2 Jahre alt ist, ich kann es dir nicht ganz genau sagen, und jetzt dann irgendwann wieder rausgeholt wurde, weil darum ging, dass auch von unserer Seite die Ordner sich gegenüber Gästefans so benommen haben, wie wir immer das auch nicht haben wollen. Also wie wir das auch doof finden. Ich kann gar nicht sagen, was der konkrete Vorfall war, aber dass es tatsächlich einfach damit gemeint ist, können wir uns bitte so benehmen, wie wir das von den anderen auch erwarten. Das ist sehr grob eingeordnet, das weiß ich. Genauer kann ich es aber tatsächlich nicht sagen. Aber es ging jedenfalls in Richtung der eigenen Leute auf jeden Fall.
Ja, also ich kann nur sagen, zumindest bei mir war am Sonntag alles in Ordnung mit der Kontrolle. Es ging aber im Vorfeld rum, dass teilweise, nennen wir es mal, verschärftere Methoden eingesetzt werden könnten. Unter anderem eine sogenannte Tiefenkontrolle, die dann bei einer gewissen sporadisch ausgewählten Zahl von Personen ausprobiert werden sollte. Wie viele das jetzt am Ende betroffen hat, weiß ich gar nicht. Aber das, sowas ist da vielleicht auch mit gemeint, dass man ja wirklich irgendwo auch eine Kontrolle mal, dass die gewisse Bereiche eigentlich nicht verlassen sollte und gewisse Bereiche einfach geschützt sind von Personen, die einem eigentlich gar nicht so nahe kommen sollten, aber nur in dem Fall, wo es dann ihr Job ist, einem halt nahe kommen. Aber da sind halt gewisse Bereiche eigentlich immer noch schützenswert. Das könnte sein, dass es sich darauf ein Stück weit mitbezieht, aber da wissen wir beide, glaube ich, nicht genug, um da in die Tiefe zu gehen. Wie gesagt, bei mir war alles in Ordnung. Habe auch aus meinem direkten Umfeld nichts gehört, dass da irgendwas übergriffig oder irgendwie nicht angemessen war. Aber wie gesagt, unter anderem diese tiefen Kontrollen waren halt angedacht und sind wohl zum Teil auch durchgeführt worden.
Haben bei euch eigentlich die Scanner funktioniert?
Lustig, dass du es ansprichst. Nein, haben sie nicht.
Bei uns auch nicht. Ich war kurz irritiert. Also, es war natürlich, du bist nur einzeln durchgekommen, das schon, aber die Laseraugen der Ordner haben dann irgendwie die QR-Codes eingelesen.
Ja, diese Nachricht verbreitete sich sehr schnell, weil natürlich bis kurz vor Anpfiff draußen noch Leute standen, die gar kein Ticket hatten. Und ich weiß nicht, wie viele davon mit einer E-Mail oder so noch versucht haben, da an diesem manuellen oder menschlichen Scannersystem vorbeizukommen. Wobei im Blog war es gar nicht so voll. Also ich glaube nicht, dass das viele spontan noch genutzt haben. Aber ja, es ist ein Kuriosum, was man auf jeden Fall erwähnen könnte, das stimmt. Und auch bei unserem Melan-Tor sind die Scanner schon mal ausgefallen, weil sie entweder den Regen nicht mochten oder die Sonne hat so doll geschienen, dass die Scanner das nicht richtig lesen konnten. Ist halt Technik, ne? Versagt mal, funktioniert mal. Ist halt so. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar wolltest du mir das, hatten wir im Vorfeld besprochen, wollten wir es als Anlass nehmen, dass du allgemein da über dieses Thema sprichst, was zugegebenermaßen ein trauriges ist. Zwischendurch wurde der Tapete hochgehalten. Heute ohne weise Worte, aber in Gedanken immer bei dir. Und du hast mir gesagt, auch in der Halbzeit wurde dazu was vom Stadionsprecher durchgesagt. Magst du das kurz ausführen?
Das gibt bei uns eine Tradition, die ich einerseits traurig und andererseits super finde, und zwar gleichermaßen, wenn Fans versterben, dann ist es absolut üblich, dass je nachdem natürlich, in welcher Szene die so verankert sind, gibt es da eine Tapete. Und es gibt aber auch in der Halbzeitpause in der Regel, wenn die Leute das wollen, also wenn der Freundeskreis, die Familien das wollen, eine kurze Ansprache oder ein paar kurze Worte dazu von Christian Arbeit unten auf dem Rasen. Und das macht, dass man nochmal so ein bisschen gemeinsam innehalten kann und sich an jemanden erinnern kann. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, wenn du da immer mit, sag ich mal, einer ganzen Gruppe bist oder wenn das jemand ist, der halt einfach, für den das mehr als nur ich gehe da halt sonntags hin ist, sondern für den das halt auch ein sozialer Bezugspunkt ist und der da einfach verankert ist. Und wenn so jemand an dem Tag dann plötzlich nicht mehr da steht, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch nochmal öffentlich zusammen traurig sein kann. Und deswegen mag ich diese Tradition tatsächlich sehr, sich da öffentlich zu verabschieden. Aber das ist eine kleine Form, aber das trotzdem finde ich was sehr Wertschätzendes. Und das war halt die Tapete und das war auch in der Halbzeit. Habt ihr das vielleicht gehört? Ich weiß, das ist immer laut und da unterhält man sich auch immer mit seinen Nebenmenschen und wenn man das nicht weiß, achtet man wahrscheinlich auch gar nicht so drauf. Du merkst es meistens daran, dass es nochmal durch ein dreifache Eisern Union unterbrochen oder abgeschlossen wird. So. Und ja, das war halt auch eine Tapete an dem Tag. Das ist halt nicht jedes Mal, oh Gott sei Dank, aber wenn halt so ein Moment da ist, dann ist das so die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Finde ich ein gutes Stück Fankultur, muss ich ehrlich sagen.
Ja, Trauerkultur absolut wichtig, auch im Fußball. Bei uns wird das dann meistens, wenn es Personen waren, die ja über ihre eigene Bezugsgruppe, nenne ich es mal, oder ihren eigenen Fanclub hinaus, doch dem Stadionumfeld oder der Fanszene bekannt waren, dann ist das bei uns meistens vor Anpfiff. dass dann die StadionsprecherInnen da ein paar Worte verlieren. Was mir einfällt, ist Thomas vom St. Pauli, also FC St. Pauli Museum, der vor einer Weile verstorben ist, wo da wirklich auch noch ein Bild von ihm und eine kurze Ansprache und so. Ist auf jeden Fall wichtig, dass sowas an dem Ort, wo die Menschen ja viel Zeit ihres Lebens verbracht haben, dann auch da nochmal gewürdigt werden.
Genau. Oder dass man einfach Abschied nehmen kann, weil es ist halt tatsächlich was bei uns jetzt nicht unbedingt Leuten vorbehalten ist, die einfach für, naja, weiß ich nicht, klar sind das manchmal auch Leute, die einfach für ein größeres Umfeld was gemacht haben oder sich engagiert haben, aber das kann halt auch einfach sein, dass es jemand ist, der einfach immer mit seiner Frau dahin gegangen ist oder so und die sagt dann, könntet ihr bitte in einer Halbzeitpause, und dann ist der aber genauso wichtig. Also das ist halt, da wird der Unterschied wird tatsächlich nicht gemacht. So, das ist halt nur, wenn es mehr Leute wissen, dann kann es sein, dass da einfach noch mehr Leute auch sich zu äußern wollen, wisst ihr? So, das ist eigentlich so der Unterschied. Aber ich halte das auch für wichtig, dass man dafür ein Zeitfenster oder einen Platz oder irgendwie was reserviert, dass man sagt, es findet dort seinen Platz, wo es hingehört halt im Stadion.
Ja, klar. Also in welcher Form oder in welchem Ausmaß oder an welcher Stelle im Spieltagsablauf, sag ich mal, ist ja dann auch nicht ganz so wichtig, aber wichtig ist, dass es einen Platz findet.
Genau.
Okay, nach so einem Thema gibt es eigentlich keinen guten Übergang, deshalb mache ich einfach weiter. Direkt nach Wiederanpfiff wurde dann quasi von beiden Seiten daran erinnert, dass es in 3 Monaten wieder eine Innenministerkonferenz geben wird. Da ihr auf der Waldseite mehr Platz hattet, war euer Spruchband ein bisschen größer, bezog sich aber genau wie bei uns auf die Polizeigewalt, die jetzt auch gerade in den letzten Wochen und zuletzt dann auch zum Beispiel in Wolfsburg ja doch dann sehr präsent war und medial auch viel Beachtung gefunden hat, dass man sich damit so ein bisschen seine Statistiken zurechtknüppelt, um sinngemäß die Tapete bei euch auf der Waldseite zu zitieren. Und dann gab es ja noch einen Wechselgesang zwischen beiden Szenen mit einem deutlichen Statement gegenüber der EMK.
Genau, das ist immer der kurze Moment, wo sich mal alle einig sind und das finde ich ehrlich gesagt auch gut, dass man irgendwie sagt so, ey, ja, wir können uns über viele Sachen streiten, aber letzten Endes gibt es Sachen, die betreffen uns alle gleichermaßen negativ und da kriegt man es dann doch hin, irgendwie mal gemeinsam was zu machen. Das fand ich gut und ich finde es halt auch total nachvollziehbar. Also das gibt bei uns immer ein offizielles Stadionheft und aber eben auch die Waldseite, die ihre eigene Publikation hat, die auch so ein bisschen den Teil auch erklärt hat. Also wie sie sich das vorstellen. Also es ist jetzt nicht Scheiß XY, ist ja immer leicht gesagt, aber es geht ja schon weiter und die sagen ja schon auch, wie sie sich Dinge vorstellen und die sagen auch, wie sie befürchten, dass Dinge stattdessen gemacht werden. Also es geht unter anderem darum, dass es Quatsch ist, bundeseinheitliche Sachen zu machen, wenn du eigentlich mit lokalen Behörden arbeiten müsstest, wenn du eigentlich sagst, du musst gucken, wie sind die Gegebenheiten vor Ort und du kannst nicht sowas bundesweit einheitlich regeln. Du musst die Möglichkeit lassen, dass Vereine reagieren können auch und dass man ja mit seinen lokalen Strukturen eben arbeitet und dass man stattdessen irgendwie sagt, naja, ihr wisst, wie das immer ist, dass polizeiliche Einschätzungen sind ja immer die Basis dessen, was da passiert und die Leute, denen sie passieren, haben in der Regel, werden die gar nicht gehört. Also deren Rechte werden eingeschränkt und die Ultras sind schon der Meinung, dass sich diese Situation zuspitzt und dass auch bestimmte Sachen einfach so nicht weiter gehandhabt werden sollten und die hätten gerne unabhängige Ermittlungsbehörden für diese Fälle nach dänischem Vorbild. Jetzt kenne ich nicht das Vorgehen in Dänemark, muss ich dazu sagen, fand es aber total interessant, weil man ja eigentlich immer mal guckt, wie funktioniert es dort, wo es funktioniert. Und eine Sache, die ich total nachvollziehen kann, ist, dass, ich weiß nicht, wie das geht, ich habe relativ oft das Gefühl gehabt, ich werde hier gerade ja quasi Opfer einer Versuchsanordnung, wenn es darum geht, oh, es steht eine WM ins Haus, wie könnte man denn das und das machen? Oh, da ist eine Horde Fußballfans, probieren wir doch mal an denen aus. Also es ist tatsächlich relativ häufig, dass man das Gefühl hat, dass Dinge entweder falsch eingeschätzt werden oder bewusst einfach so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Und dass es da einfach keine Kontrollinstanz gibt, sondern dass die Polizei halt von sich aus eine Einschätzung macht. Und das ist vor allem, wenn es so um einen größeren Rahmen geht. Und dass es einfach nicht die Möglichkeit gibt, eine Rechtmäßigkeitsprüfung zu machen, die du sonst bei fast allen Sachen machst. Also man kann ja was einschätzen und vertut sich dabei. Kann ja immer mal passieren. Aber es gibt einfach keine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Und du bist dann einfach mit dabei. Und ich halte das auch tatsächlich, einfach für falsch, dass an der Stelle auch nie Aufklärung stattfindet, nie Ermittlung stattfindet und immer sind zufällig die Kameras aus und ich finde schon, dass man auf so eine Sachen aufmerksam machen kann, ja, wenn man vor Augen hat, dass die Situation sich weiter verschärfen soll und wird wahrscheinlich. Und das war sozusagen, das war die Aktion dazu, das waren die Banner dazu von beiden Seiten und kann ich komplett nachvollziehen, gehe ich wirklich auch völlig mit, weil ich auch sagen kann, ey, ich mache ja noch nicht mal was und trifft mich aber genauso. Also das ist einfach komplett egal. Du musst einfach nur da gewesen sein und dann bist du halt mit an Bord. Wir verlassen da einfach so ein bisschen den Boden des Rechtsstaates und das halte ich für immer für problematisch.
Ja, da sprichst du sicherlich vielen, die jetzt gerade hier zuhören, aus der Seele. Ergänzend vielleicht noch, dass dann euer Banner auch die Verbände und Vereine noch mit in die Pflicht genommen hat, während auf unserer Seite vor allem ja diese Polizeigewalt und auch ja dieser Populismus angesprochen wurde, weil die Reaktion, du hast es gerade schon auch ja in deinem Statement mitgesagt, quasi, dass ja die Reaktion gerade eigentlich nur ist, ach, da ist wieder was gewesen, dann müssen wir nächstes Mal mit noch einer Hundertschaft mehr kommen, so ungefähr.
Genau.
Ich will auch nicht wissen, wie das in manchen Hinterzimmern aufgenommen wurde, was da jetzt am Wochenende in Dresden passiert ist. Das ist natürlich dann auch Wasser auf die Mühlen von einigen.
Das war absolut auch mein Gedanke, wo ich auch dachte so, es braucht echt nicht viel, aber ist es nötig? Also es ist halt wirklich so, wo du denkst, Leute, danke für nichts, wirklich.
Das würde jetzt an dieser Stelle, glaube ich, zu weit finden, uns darüber noch auszulassen, aber...
Das machen wir einfach nicht, weil Dresden ist auch Dresden, also... Ja, Finger weg.
Ja, lassen wir es in dem Fall dabei bewenden. Aber was ich damit sagen wollte, dass natürlich solche Bilder dann natürlich auch bei den Leuten, die eh schon in diese Richtung denken, dass es noch mehr, ja, noch mehr Kontrolle, noch mehr Kameras, noch mehr Polizeipräsenz braucht und ja, diese Polizeipräsenz dann auch oft in Gewalt umschlägt, das ist natürlich dann für die ein gefundenes Fressen leider. Du hattest jetzt ja gerade auch gesagt, mit dieser regionalen Kontrollinstanz, dass natürlich diese Bilder aus Dresden jetzt zum Beispiel nicht, weiß ich nicht, auf das Spiel von Köln gegen Bremen anzuwenden sind zum Beispiel. Ach so, ich hatte bei Mike in der Anlage gelesen, dass auf das Scheiß IMK auf eurer Seite auch ein Scheiß St. Pauli noch folgte.
Also wirklich, sowas kann ich wirklich, damit kann ich echt nichts anfangen, weil ich es auch doof finde und albern und unangemessen und überhaupt. Das ist so ein Klassiker. So, wisst ihr, bis eben waren wir uns noch einig, aber so gut können wir euch dann unterhalten. Es geht mir anders, es geht mir ganz grundsätzlich anders, aber okay, das ist halt dann auch, darf ja jeder, wie er möchte. Finde ich eine Unart, ehrlich gesagt.
Ja, also wir kennen das ja schon, dass es an irgendwann während des Spiels oder davor oder danach obligatorisch kommt, aber an dieser Stelle vielleicht ein bisschen unpassend, wenn man sich gerade noch in einer sehr wichtigen Sache sehr einig war.
Ja.
Hätte man sicherlich anders platzieren können, es gab genug Möglichkeiten.
Ich finde hoch, das nimmt immer dem die Kraft, was man eigentlich vermitteln wollte und das finde ich halt wirklich nicht klug und halt auch aus anderen Gründen blöd.
Okay, dann letzte Tapete, bevor wir noch so ein bisschen vom Sonntag ein bisschen abschweifen. Es war unter anderem dann noch zu lesen, was für andere ein Job war, für euch stets Berufung. Danke für eure Arbeit, Hannes, Clemens, ich würde es jetzt Boone aussprechen und Robert.
Richtig.
Fülle auch das bitte noch kurz für uns mit Inhalt.
Ey, das ist gerade wie, als würde man Zeitung lesen und du liest mir die Überschriften vor.
Und du sagst mir, was im Artikel steht.
Genau. Und ja, das ist tatsächlich so, dass jetzt zuletzt, also in einem relativ kurzen Zeitraum seit Ende letzten Jahres bis Anfang diesen Jahres, also ich würde sagen so in den letzten 3-4 Monaten, sich der Verein von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen getrennt hat. Und ich kann wirklich jetzt nur genau so sagen, wie ich es sage, ja. Die den Verein sehr lange geprägt haben, die super wichtig waren im Sinne von, wie wird so ein Verein wahrgenommen? Boone hat zum Beispiel die Grafik gemacht. Also tatsächlich, die Grafik ist in dem Fall alles. Das Stadion, die Busse, der Fanshop, die Spieltagsplakate, alles, was du siehst. Also überall da, wo du denkst so, ah, okay, so sieht Union aus. Das ist Boone. Die sehr, sehr fantastischen Videos. Ich weiß nicht, ob du unsere Reihe Tachgesagt kennst. Die fand ich tatsächlich immer ziemlich toll. Aber das war eine Videoreihe für die Auswärtsspiele, dass man sich sozusagen mal vorher angucken konnte, was ist denn das für ein Verein? Was ist denn das für eine Stadt? Wo fahren wir da hin? Die hat Robert gemacht und das war sein Format. Also der hat das mit Leben gefüllt. Der hat das gesprochen und es war toll. Also es waren wirklich so Dinge, die nicht nur bei uns im Haus geblieben sind, so, sondern die einfach, glaube ich, auch das Bild geprägt haben, das wir nach außen abgegeben haben. Nicht so vordergründig wie ein Spielerinterview, wisst ihr, sondern alles, das war das so begleitet. Also wie sieht das aus? Was sind das für Leute? Und das waren jetzt nur zwei, deren Arbeit ich sehr gut kenne einfach. Und der Hintergrund ist mir nicht wirklich klar. Es gab keine lauten Misstöne, sage ich mal. Also das ist schon irgendwie auf eine offensichtlich saubere Art auseinandergegangen. Kann ich es wirklich nicht sagen. Und es ist einfach nur so, dass das, und kommen noch ein paar mehr Leute mit dazu, die vielleicht jetzt nicht alle auf diese Tapete gepasst haben, aber es waren schon einfach wichtige Menschen, auch Gesichter des Vereins, die über eine wirklich lange Zeit da waren. Und es war merkwürdig, weil wenn so viele Menschen gleichzeitig dann nicht mehr da sind, dann machst du dir Sorgen. Also verschiedene Sorgen. Eine ist die, warum ist was da los? Geht's um Geld? Was ist der Hintergrund? So, das ist natürlich was man sich immer fragt. Und andere ist, wie wird uns das als Verein verändern? Also dir fehlen einfach Säulen. So. Und beides ist was mich auch beunruhigt, also was sich auch nicht gut anfühlt. Es gibt für mich eine Erklärung dafür und ich weiß aber nicht, ob die stimmt. Also es ist tatsächlich einfach meine privat-persönliche Ansicht dazu. Möchte ich unbedingt dazu sagen, weil es kann komplett anders sein. Und wenn jemand kommt und mir sagt, nee, ist aber so und so, dann würde ich das genauso akzeptieren. Ich denke, im Moment geht es darum, dass man sich auch wieder ein bisschen verkleinert und dass man alles Geld, das irgendwie locker zu machen ist, in den Stadionausbau wirft. Und das konkretisiert sich. Auch der drohende Umzug nach Charlottenburg konkretisiert sich. Also man kann einfach absehen, dass das jetzt so langsam Gestalt annimmt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das schlichtweg Sparmaßnahmen sind und man insgesamt versucht, alles wieder ein bisschen kleiner zu halten und halt tatsächlich Stadionbauen im Fokus steht. Und ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber ich habe tatsächlich irgendwie doch arg Angst, dass mir dabei auch so ein Stück mein Verein verloren geht. Deshalb auch diese nicht nur ein Job, weil die einfach immer mehr gemacht haben, als sie mussten, weil die das so lange gemacht haben, weil die das auch zu ganz schlechten Zeiten schon gemacht haben, auch noch vor der zweiten Liga, also die einfach wirklich schon ewig da waren und sich einfach um das gekümmert haben, was gerade dran war und gemacht werden musste und so. Und das ist schon hart.
Okay, also ich fasse mal zusammen, Urgesteine, die den Verein lange begleitet haben, verlassen ihn jetzt. Die Gründe sind unklar. Man könnte vermuten, dass man in Anbetracht der Veränderungen, die anstehen, dass da einige langjährige WeggefährtInnen, weil das sind ja bestimmt auch weiblich gelesene Personen, da ist mit gemeint, die nicht auf dem Plakat standen, da jetzt weichen müssen, hoffen wir einfach mal, dass es, ja, wie du sagst, im gegenseitigen Einvernehmen war, dass vielleicht einige von denen auch einfach gesagt haben, okay, das ist nicht mehr meine Union, so nach dem Motto, und gesagt haben, dann suche ich mir mal eine berufliche Neuorientierung oder so, wissen wir nicht. Aber ja, ist natürlich immer schwierig, wenn dann Menschen, die einen Verein lange begleitet haben, dann ihn auf beruflichem Wege verlassen. Hoffen doch mal, dass sie euch zumindest dann im Stadion noch erhalten bleiben. Vielleicht sind ja auch einige ganz froh, dass sie nicht mehr auf der beruflichen Seite stehen, sondern einfach nur noch so in die alte Försterei kommen dürfen. Lass uns doch mal auch in Anbetracht der Zeit auf einer positiven Note enden sozusagen. Wir hatten auch, wie gesagt, nach dem Spiel geschrieben und auch am Wochenende wurde ja auch bekannt, dass sich auf der Trainerin-Position bei den Frauen von 1. FC Union was getan hat. Führ das nochmal kurz aus, weil da warst du sehr begeistert und das ist natürlich ein ganz schöner Schlusspunkt für heute.
Ja, das hat mich tatsächlich sehr gefreut. Also es übernimmt Marie-Louise Ether und die kennen manche schon, weil die auf den letzten Metern den Männern schon mal zum Klassenerhalt, also der ersten Männermannschaft schon mal zum Klassenerhalt verholfen hat. Die ist dann zurückgegangen in den Juniorenbereich, ist bei der U19, auch bei den Männern allerdings, und hat aber schon bei den Frauen als Individualtrainerin gearbeitet zuletzt und hat die UEFA Pro-Lizenz, das heißt, sie ist halt einfach auch qualifiziert für was auch immer sie in die Hände nehmen wird. Und die übernimmt jetzt die Profis Frauen. Das finde ich erstmal prinzipiell toll, weil ich von Marie-Louise Ether einfach sehr viel halte. Und gleichzeitig verlieren wir aber Eileen Pöse nicht. Und das finde ich wiederum auch sehr, sehr gut. Die geht zu den Juniorinnen und ist dort dann die Cheftrainerin. Also die verantwortet diesen Bereich. Und damit behalten wir im Grunde genommen zwei wirklich irre gute Trainerinnen. Und das macht mich sehr glücklich. Ich denke, dass es tatsächlich auch für Marie-Louise Ether cool ist, Cheftrainerin zu sein in dem Bereich, wo man sichtbarer ist. Also das ist ja immer so eine Frage, die ist halt jetzt bei den Männern und hätte vielleicht auch die Möglichkeit, da irgendwann mal Cheftrainerin zu werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut die Chancen dafür sind, weil ich immer nicht weiß, ob die Welt schon so weit ist. Aber ich glaube, sie macht nichts verkehrt, wenn sie mit den Frauen in die erste Bundesliga geht. Und mit so ambitionierten Frauen und mit so einer ambitionierten Sportchefin wie Jennifer Zietz bist du da, glaube ich, gut aufgehoben. Also Menschen, die was wollen. Und ich glaube, da passen die gut zusammen. Kann ich mir einfach sehr, sehr gut vorstellen und freue mich drauf. Freue ich mich wirklich.
Okay, also da wird anscheinend auch wieder alles etwas anders gemacht als bei den Männern.
Ja, aber
das ist ja gut so, dass man da, das ist ja so ein bisschen allgemein die Befürchtung im Fußball der Frauen an manchen Stellen, dass da vielleicht doch sehr zu sehr der Weg der Männer eingeschlagen wird. Bei Union scheint es zumindest in der Frage ein bisschen anders zu laufen. Und ich würde sagen, ich wollte eigentlich mit denen auch so ein bisschen allgemein auf die Lage der Liga gucken. Von daher würde ich es abkürzen, einfach mit der Abschlussfrage. Du hast es ja schon zwischendurch angedeutet, so du bist noch nicht ganz zufrieden mit der Saison. Es ist alles noch so ein bisschen wackelig und du hättest dir das ein bisschen ruhiger gewünscht. Wie blickst du denn auf die restlichen Spiele der Saison und was möchtest du uns noch mit auf den Weg geben für heute Abend?
Ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass nicht nur wir, sondern auch ihr dieser Liga erhalten bleibt. Das wünsche ich mir wirklich sehr, sehr, sehr doll. Einfach, weil ich mich so gerne mit dir unterhalte, Janik, aber auch sonst nein, ich habe St. Pauli gerne in der Liga und ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal wieder schaffe, nach Hamburg zu fahren. Und ansonsten muss ich sagen, ich bestaune Wolfsburg. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Es tut mir irre leid, weil ich nämlich glaube, dass bei denen passieren wird, was wir gerade eben gesagt haben. Die Leidtragenden sind in der Regel die Frauenteams und das finde ich wirklich ehrlich scheiße, weil die da bis dahin eigentlich echt gut gearbeitet haben bei den Frauen. Bei den Männern kann ich einfach nur sagen, ach guck mal, so ist es, wenn man ganz normal so arbeiten muss, wie alle anderen auch. So sieht es aus, habt ihr das schon mal erlebt? Und da bin ich ein bisschen, da bin ich echt ein bisschen fest, ne? Ich wünsche niemals Fans einen Abstieg, weil ich weiß, wie auer das ist, weil ich das kenne, weil ich dabei war und weil es scheiße war. Aber ich finde, ein Verein kann aus sowas ganz doll was lernen. Und insofern würde ich Wolfsburg durchaus hinterherwinken. Das gebe ich ehrlich zu. Da bin ich, und das ist nicht mal schadenfroh in dem Sinne, sondern einfach nur, Leute, so funktioniert es übrigens für alle anderen auch. Hat euch noch nie betroffen. So. Lernt. Ansonsten ist es mir fast egal, aber es wäre echt nett, wenn ihr bitte bleibt. Ja? Könnt ihr euch vielleicht.
Können wir uns auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Der Einfluss auf unsere Seite ist da eher gering. Ich habe mich jetzt so gedanklich so ein bisschen mit der Relegation angefreundet, wobei wir ja ähnlich wie ihr auch noch gegen einige im Keller spielen. Nadi hat das ja auch angedeutet. Nun hat Mainz euch überholt, ja. Es ist einer weniger, der unter euch steht. Vielleicht gewinnt ihr das ja mal, aber es wäre wirklich auch ganz nett. Ich glaube, ihr spielt auch noch gegen direkte Konkurrenten von uns, unter anderem gegen Köln. Es wäre ganz nett, wenn ihr da auch ein bisschen Schützenhilfe leisten würdet.
Ach Mann, ey. Ja, ich bin noch nicht so, dass ich denke, wir sind da irgendwie raus aus dem Schlamassel, wisst ihr? Sondern ich denke immer nur, ey, Quatsch können wir. Ich hoffe einfach für unsere beiden Vereine jeweils das Beste und das stehen wir jetzt auch nur durch.
Das sind wunderbare Schlussworte. Steffi, ich danke dir auch für heute Abend und ja, hoffentlich können wir uns dann im Sommer oder im Laufe der kommenden Saison wieder hören, wieder sehen. Mal schauen. Danke dir.
Ey, dann habe ich hoffentlich bessere Laune als just jetzt. Das tut mir wirklich leid, dass ich so maulig war. Ich bin eigentlich ein kompletter Sonnenschein. Macht's gut, Janik.
Du auch und euch danke fürs Zuhören. Hier geht's schon in den nächsten Tagen mit dem Vorgespräch zum FC Bayern weiter. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss. Wer macht denn am Ei und der Sechser Bier?